Und diese Trennung ist unnatürlich. Unnatürlich im Sinne von biologisch, aber auch unnatürlich im Sinne von theologisch. Also es entspricht nicht der Würde des Menschen.
Also es wurde einfach von, das ist was Heiliges, was Schönes, was Zartes zu, ja, nimm doch. Es wird aber teilweise ja auch schon Abtreibung heutzutage fast als Verhütungsmittel genutzt.
Die Kirche mutet dem Menschen halt das zu, was ihm zuzumuten ist, nämlich wahre Größe.
Herzlich willkommen zum Podcast Im Osten was Neues mit Pater Isaac von den Zisterziensermönchen aus Neuzelle und mit mir Linda. Unser Thema ist heute Verhütung. Finden bestimmt alle richtig super, wenn ein Mönch über Verhütung spricht. Aber am Anfang beten wir mit euch.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Vater, wir danken dir dafür, dass du bei uns bist, dass du uns liebst, dass du uns Menschen die Kraft geschenkt hast, unseren Verstand, unseren Willen, unser Herz, Bauch, Kopf und Herz einzusetzen für das Gute. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt segnest, dass du uns einen guten Podcast schenkst und dass du uns viel Freude bei diesem Thema schenkst und dass du auch einfach Menschen mit deiner Fülle beschenkst. So segne uns der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
Verhütung ist ja wirklich ein Thema, wo man, glaube ich, sehr zwiegespalten ist. Also erstmal kurz zum Anfang nochmal, Sex gehört ja normalerweise eigentlich in die Ehe oder in lange Beziehungen und deswegen ist es ja natürlich auch gar nicht notwendig, dass man natürlich vorher verhütet, theoretisch. Praktisch ist es ja aber so, dass es oft nicht so gelebt wird, sondern dass viele Jugendliche oder auch generell nicht nur Jugendliche, Erwachsene, die eben sexuell aktiv sind, irgendwie verhindern wollen in ihrer Sexualität, dass Nachkommen entstehen oder dass die Sexualität fruchtbar wird.
Ja,
ja,
das hast du ja schon alles gesagt. Naja, es gibt ja dieses humane Vitae, also das ist vom Papst Paul VI., den hat man dann Pillenpaul genannt. Pillenpaul, weil er die Pille verboten hat, ne? Mehr oder weniger. Mhm. Das war aber nicht der Grund, was er gesagt hat. Er hat gesagt einfach, dass wenn diese Verhütung so massenhaft verfügbar ist, dass es dann dazu kommen wird, dass der Sex, also ein Sexualakt, auf Deutsch gesagt, die Lust von der Fortpflanzung, von der Fruchtbarkeit getrennt wird. Und diese Trennung ist unnatürlich. Unnatürlich im Sinne von biologisch, aber auch unnatürlich im Sinne von theologisch. Also es entspricht nicht der Würde des Menschen. Und die große Einwand, die dann immer kommt, oh Gott, die Katholiken gegen AIDS, ne? Wir brauchen doch Kondome gegen AIDS, ne? Oder wir brauchen doch, sollen wir uns dann wie die Karnickel vermehren? Ja, so nach dem Motto. Das ist jetzt sehr, sehr flapsig ausgedrückt. Man muss mal ehrlicherweise sagen, was am meisten gegen AIDS hilft, ist Monogamie. Tatsächlich.
Ja.
Also das muss man ehrlicherweise sagen.
Und darum geht es ja. Also das soll es ja sein. Also genau. Das ist ja die Voraussetzung. Also wenn ich sage, katholische Kirche sagt, Sex gehört in die Ehe, dann ist ja Monogamie da Voraussetzung. Also dann ist es halt so, dann suche ich mir einen aus, der kann natürlich AIDS haben, kann ja passieren. Ja, dann sagt ja auch kein Papst, nee, also dann dürft ihr trotzdem kein Kondom nutzen. Natürlich, das ist ja nicht, darum geht es ja, oder? Also ich hoffe, kann ja passieren, dass dein Partner, den du heiratest, AIDS hat. Ja klar kannst du dann, wenn du mit dem schlafen willst, ein Kondom nutzen, um dich zu schützen.
Naja, das ist ein moralisch sehr, sehr diffiziles Sache.
Naja, das wäre ja richtig mies, wenn nicht. Du kannst doch nicht jemanden heiraten und dann mitkrank werden einfach.
Naja, du wirst ja wahrscheinlich dann eh, ne, in irgendeiner Weise.
Muss nicht.
Ja. Da musst du schon sehr aufpassen, ne? Aber das ist nicht mein Thema, ne? Das ist nicht mein Thema.
Aber ich denke schon.
Na, wir fangen das Thema doch mal kurz zurückstellen. Weil ich meine, das ist wirklich ernsthaft. Und dann ist die katholische Kirche tatsächlich in manchen Bereichen Prinzipienreiterin.
Ja.
Also ihr müsst euch vorstellen, es gibt einen ganz unterschiedlichen. Der Zugang zur katholischen Moral, ja, ist einer, dass es Prinzipien gibt und die werden durchgezogen. Okay? Und dann wird entschieden aus moralisch fragwürdig oder moralisch illegitim. Das ist der klassische Zugang zur Moral. Ja? da sagen böse Zungen, das sei Kasuistik, also nach dem Motto so eine Rechenleistung und alle müssen daran sterben, das Gesetz unterjocht den Menschen. Was dahinter steckt, ist das Prinzip, dass der Zweck nicht die Mittel heiligt. Also beispielsweise, wenn du jetzt eine Krankheit hast und du könntest quasi das Kind abtreiben und dann würde das der Krankheit was helfen. Darfst du das Kind nicht abtreiben. Was du machen darfst, ist zum Beispiel, okay, da ist jetzt irgendwas problematisch in der Schwangerschaft und du nimmst dann, ich kenne mich zu wenig aus, aber nimmst da irgendwas weg, ja, und das Kind, das ist die Gefahr, dass das Kind danach abgeht, das ist erlaubt, weil es quasi nicht die Tötung des Kindes intendiert, ja. Sondern weil es quasi eine Handlung ist, die eben zur Folge haben kann, dass das Kind auch abgeht, aber nicht als erste Folge hat. Dagegen zu sagen, okay, treib das Kind jetzt ab, damit du dann überlebst, im Sinne von direkt abtreiben, das ist nicht drin, weil der Zweck nicht die Mittel heiligt. Ja? Ja. Natürlich gibt es aber schon auch eine Abwägung. Also zum Beispiel, darfst du lügen, wenn jetzt ein Nazi an deiner Tür steht und sagt, hast du Juden im Keller? Ja, natürlich darfst du lügen. Du musst nicht jetzt sagen, weil du Katholik bist. Also eigentlich,
fünf nur.
Ja, genau. Also da muss man sagen, es gibt halt Handlungen, die in sich schlecht sind, wie jetzt zum Beispiel Tötung, ja, und so weiter. Aber der Punkt, auf den ich jetzt hinaus will, ist, auch moralisch fragwürdige Handlungen, ja, wir alle tun tagtäglich moralisch fragwürdige Handlungen, teilweise auch Handlungen, die absolut falsch sind, ja, das besagt ja nicht, dass man nicht irgendwie da wieder rauskommt und dass es nicht sowas wie Beichte gibt oder auch sowas wie Neustart und so weiter. Aber warum will ich das jetzt alles erzählen, ist halt, weil es, wenn ich prinzipiell in der Sexualität sage, ich trenne den Akt der Sexualität vom Akt der Fortpflanzung, dann ist was krumm, was absolut krumm. Und das hat halt die Pille geschafft, dass das massenweise verfügbar ist. Obwohl es natürlich jetzt ein Umdenken schon auch gibt, weil viele Frauen sagen, ja, warum soll ich mich so einer chemischen Keule aussetzen? Ja, die Pille ist natürlich bei Männern sehr beliebt, weil dieses Thema Kondom ist natürlich etwas, was für den Mann jetzt auch nicht immer so prickelnd ist, ja. Sagen wir so, ja, aber das ist jetzt immer blöd, wenn ein Mönch über solche Sachen redet.
Echt?
Aber deswegen hülle ich mich in Schweigen. Und es ist trotzdem so, dass natürlich dieses Thema der Verhütung genau dazu geführt hat, wovor Papst Paul VI. Gewarnt hat.
Ja. Dass es alles komplett abgespalten ist und nichts mehr mit Fruchtbarkeit zu tun hat.
Genau.
Ja. Und es ist
Sex
ja,
ist wie Badminton.
Ja, kann man mit jedem spielen. Ja, gehst halt irgendwo in eine Halle und dann spielst du.
Ja, und das letzte Risiko ist dann durch die Abtreibung weggemacht.
Na, erstens das. Und es wird aber teilweise ja auch schon Abtreibung heutzutage fast als Verhütungsmittel genutzt. Weil, also ja, halt nicht aufgepasst. Es ist ja leider so, dass viele Frauenärzte. Du kommst da als pubertierendes 14-jähriges Mädchen in so eine Frauenarztpraxis, musst dich so einer ekelhaften Untersuchung unterziehen, musst dann sagen, na, bist du denn sexuell aktiv? Na, weiß nicht, ja, vielleicht hab einen Freund. Und dann sagt die, ja, nimm doch die Pille mit 14. So, dann kriegst du da die erste Chemiekeule und da wird nicht drüber nachgedacht, ist das vielleicht schädlich für deinen Körper? Solltest du mit 14 sexuell aktiv sein? Wirst du irgendwie beraten? Gar nicht. Da ist nichts, nada. Da wird auch kein Plan B dir empfohlen, so vielleicht beobachte doch erstmal deinen Zyklus und hast du überhaupt schon deine Tage und dies, das, jenes. Das wird ja, gut, das wird vielleicht beim Frauenarzt gefragt.
Ja, wollte
aber,
ich sagen.
Ja, aber es wird vielleicht ja
okay.
Nichts, es wird ja aber dir nichts geraten von der Ärztin, wie du dich verhalten solltest. Wenn es dir familiär nicht irgendwie oder so von deinen Freundinnen oder was auch immer irgendwie, wenn du da nicht drüber redest, dann hast du nicht als letzte Möglichkeit den Arzt, was ja eigentlich schön wäre, wenn es so wäre, der dir dann vielleicht rät, okay, sei mit 14 bitte noch nicht sexuell aktiv, ich schreibe dir die Pille nicht unbedingt auf und nur damit du jetzt hier mit deinem Freund da und lustig tralala machen kannst. Sondern es wird ja einfach aufgeschrieben und damit sind die Ärzte fertig, weil ich habe ja meinen Soll erfüllt. Das ist total Thromboserisiko, dieser Beipackzettel ist ja gruselig.
Ja, Libidoverlust, das muss ich den Frauen
immer... Libidoverlust, schlechte Haut, Zunahme.
Na, manche haben gute Haut.
Na, kommt drauf an, was du für eine Pille nimmst. Dann gibt es dann auch die mit Haut und keine Ahnung. Dann wird ja auch...
Meistens sage ich, nimm es wegen meiner Haut.
Die Hormone werden völlig verändert. Ja, die Brüste wachsen noch mehr, obwohl du vielleicht erst mit 40, also du hast einen völlig veränderten Hormonhaushalt.
Ja, du bist halt dauerschwanger.
Ja.
Hormonmäßig.
Genau, und es ist, also es ist eine völlige Herausforderung. Und dann setzt du vielleicht mit 25 die Pille ab, weil du dann vielleicht schwanger werden willst und bist einfach wieder in der Pubertät. Komplett hormonell einfach komplett in der Pubertät. Einfach bei dir ja, war so. War wirklich so. Immer ganz noch, schlimm.
Immer noch.
Es wirkt dann ja auch eine Weile. Du bist ja auch so normal eine Weile in der Pubertät. Und jedenfalls ganz schlimm, dass es einfach da keine richtige Aufklärung und Beratung durch die Ärzte gibt, wollte ich damit einfach nur sagen. Und dass sie einfach die Pille aufgeschrieben wird und so nimm halt und gut ist.
Ich kann jetzt gar nicht mehr klar denken, weil ich mir immer noch dann denke, dass du immer noch in der Pubertät bist. aber der
Punkt. Auch manchmal noch Pickel.
Ja, Pubertät. Auf jeden Fall, die. Oh Mann, dieser Podcast ist gelaufen. Ich glaube, einfach nochmal, weil dieses, du hast ja, bist ja voll in die Bresche gegangen, gleich mit deinem Anfangsstatement über die Kondome. Ich möchte einfach nochmal dieses Thema insgesamt aufmachen. Zwecks. Also einfache Lösungen werden oft vorgegaukelt. Ne? Nimm die Pille, dann passt alles. Dass es viel schwieriger ist und viel komplizierter und Nebenwirkungen hat und so weiter, das wird oft dann manchmal gesagt, aber auch verschwiegen.
Aber nicht wirklich aufgeklärt.
Genau, auch mit Kondomen, so nach dem Motto, passt alles und hin und her. Was es sind zwei Extreme natürlich zu vermeiden. Das eine ist das, dass man so einfache Lösungen sagt, ja, AIDS, ja, lass doch alle Kondome nehmen. Dass es nachweislich nicht hilft, ist auch klar, weil ich meine, das ist Quatsch, ja. Es hilft schon vielleicht in einem Einzelfall, ja, aber es hilft in der Gesellschaft ja zu sagen, nimm Kondome und dann ist AIDS weg. Ja, das ist nachweislich nicht der Fall. Da hilft Monogamie am besten dagegen, ja, weil wenn einer AIDS hat und mit 20 Leuten schläft, hat er halt 19 angesteckt vielleicht oder mehr oder 24.
Ja, ist ja nicht nur AIDS, sind ja generell Geschlechtskrankheiten, die du durchkommst. Also das kann man ja nicht wegwischen. Durch Kondome kannst du schon bestimmte Geschlechtskrankheiten weniger übertragen, als wenn du keine nutzt.
Ja, ja, natürlich. Aber der Punkt ist ja der, wenn am besten ist immer noch die Ehe, weil dann hast du meistens am wenigsten Geschlechtskrankheiten.
Sollte meistens. Zumindest so sein. Wenn die Sekretärin dann auch dafür, keine hat.
Genau. Ja, das ist jetzt die böse Zeit. Aber das ist das eine. Also diese billigen Lösungen, davor verwahrt sich die Kirche einfach. Ja, und hat deswegen immer diese Maximalforderung, Verhütung geht gar nicht.
Genau.
Erst einmal. Außer die natürliche Empfängnisregelung, da kommen wir rein. Aber, und jetzt kommt der Einzelfall, da muss ich auch vielleicht sagen, als Priester, wenn jetzt jemand mit diesem Fall zu mir kommen würde, ja.
Der Einzelfall, dein Partner hat
AIDS. Der Einzelfall, Partner hat AIDS und dürfen wir trotzdem miteinander schaffen, da würde ich natürlich sagen, ja, ist eigentlich jetzt nicht so kirchlich vorgesehen. Betet doch mal, was der Herr euch sagt. Vielleicht will er einfach eine Josefsehe, dass ihr zusammen mit Bruder und Schwester lebt. Wenn nicht, und wenn das nicht machbar ist, ja, dann muss ich wirklich sagen, ja, ja. Weißt du, was ich meine? Habe ich schon Schlimmeres erlebt.
Ja.
Da würden mich jetzt vielleicht manche dafür steinigen und sagen, der Pater Isaac wird alles. Aber ich meine, das ist ja die Gnade des Einzelfalls. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Wenn jetzt jemand mit einer schlimmen Sexsucht, was es auch gibt, in die geistige Begleitung kommt, ja, es gibt es, war mir auch nicht bewusst, dass sowas gibt, da muss ich natürlich sagen, da ist für den schon mal ein Fortschritt, wenn er es schafft, einmal im Monat bloß mit einem wechselnden Partner. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und da muss ich natürlich im Einzelfall denken. Ist schon klar. Aber wenn wir jetzt bei Moralvorstellungen sind und eine Moral aufmachen müssen, dann müssen wir klar sein, dass die Kirche sagt, Verhütung geht nicht. Künstliche Verhütung geht nicht. Punkt.
Genau.
Aus den und den genannten Gründen. Und dann nochmal zu dem Punkt, natürliche Empfängnisregelung ist keine künstliche Verhütung.
Genau. Das erklären wir gleich noch, was das ist. Das müssen wir gleich noch erklären. Nur ganz kurz, warum geht Verhütung nicht? Weil Sex gehört in die Ehe. Sex gehört in monogame Ehe, ne? Mhm. Und wirklich auch in Monogamie mit deinem Partner und in Verantwortung. Also, dass du einfach deine Sexualität mit Verantwortung lebst. Und dazu gehört halt auch, dass ich sie kontrolliere. Und jetzt kannst du ja mal erklären, was...
Na und dass offen für eine Kinder irgendwie ist.
Genau,
ja.
Genau. Dann kontrolliere, meine ich damit, dass du halt wirklich das verantwortungsvoll einsetzt und dass daraus Nachkommen entstehen können, wenn natürliche Empfängnisverhütung, was wir jetzt gleich erklären...
Empfängnisregelung. Ja.
Ist doch das Gleiche. Naja,
wahrscheinlich, weil man gesagt hat, Kirche keine Verhütung,
deswegen darf es nicht Verhütung am Ende heißen.
Naja, der Gedanke dahinter ist einfach... dass man quasi den Zyklus, dass die Frau ihren
das
Zyklus...
Das muss man vielleicht mal erklären. Das kurz nochmal erklären, dass man als Frau ja bestimmte Tage im Monat hat. Also du hast einen Zyklus, du hast...
Musst du erklären. Obwohl ich es alles im Studium hatte.
Nein, dann...
Ich hab's schon wieder vergessen.
Jedenfalls hast du ja 4 Wochen im Monat. Eine Woche ist, wo du deine Periode hast. Eine Woche ist vor der Periode, eine danach und eine gute Woche. Und die gute Woche ist die gute Woche, wo es dir auch gut geht und du theoretisch auch deine Libido am höchsten Punkt sozusagen eigentlich hormonell angesiedelt ist und du da auch besonders empfänglich bist, eben ein Kind zu empfangen. Und das ist die Woche, wo du dann halt aufpassen musst, will ich jetzt ein Kind, will ich schwanger werden? Ja, dann hab Sex in der Woche. Wenn nicht, dann hab in dieser Woche kein Sex. Einfach erklärt.
Genau, und messbar ist das über die Körpertemperatur nach dem Aufwachen am Morgen.
Ja.
Wenn man da direkt noch quasi die Temperatur misst, ist es sehr, sehr gut einordnenbar. Selbst bei Leuten, die eine unregelmäßige Periode und so weiter haben, ist es möglich, wenn man sich ein bisschen damit auskennt. Ja. Und das ist natürlich insofern für den Mann gut, weil er sich damit auseinandersetzen muss. Also quasi Frau ist nicht immer verfügbar.
Naja, und auch die hat nächste Woche ihre Tage. Ich weiß, warum sie so schlecht drauf ist.
Ja, okay, das kriegt man auch ohne diese Erkenntnis mit. So viel Ahnung von Beziehungen habe ich, dass das keine Hellseherfähigkeiten braucht. Wenn du angeschrien wirst wegen irgendwelchen Sachen oder die große Depressionsphase ausbricht. Auf jeden Fall ist es halt so, dass das Ganze, jetzt müssen wir wieder Werbung machen, ne? Genau, die gute, alles schmeckt besser aus der Mönchstasse. Selbst die Luft. Wir haben monastica.com, ihr Lieben. Alle bestellen.
Alle.
Mützen. Ja, es geht. Ja, genau.
Sieht nächste Woche an.
Ja, zieh nächste. Oh Mann. Also, ihr Lieben, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich bin jetzt raus. Es ist aber so, dass ich hatte letztens eine Frau da, die das auch dafür so Kurse gibt. Da gibt es auch für Fit für Ehe zum Beispiel, gibt es solche Kurse und so weiter. Und mit der habe ich gesprochen und habe gesagt, ja, meistens sind ja die Männer dagegen, manchmal sind auch Frauen dagegen, weil sie natürlich sagen, ja, in der Woche, wo ich am meisten Spaß dran hätte, ist es dann schwierig und so weiter. Das Ganze ist halt schon eine Herausforderung, ja. Das Ganze ist eine Herausforderung, hat aber auch sehr, sehr viel Gutes. Genau, ich glaube halt, die Kirche mutet dem Menschen halt das zu, was ihm zuzumuten ist, nämlich wahre Größe, sich mit Gott auseinanderzusetzen und mit seiner eigenen Würde. Und wenn du was Einfaches suchst, suchst du außerhalb der Kirche.
Ja, ist einfach alles so kompliziert, werde doch nicht katholisch.
Nein, einfach im Sinne von, ich glaube, unser Leben ist komplex.
Ja, und du musst halt auch Sexualität ist ja irgendwie ein Kreuz.
Ja.
Was du zu tragen hast. Also was wir als Menschen alle, jeder für sich zu tragen haben. Der eine mehr, der andere weniger. Und so, wenn
es
man,
ist eine Form der Liebe, ja. Und genau, damit ist auch Kreuz, ja.
Genau. Und wenn du lernst, das anzunehmen und das auch mit Verantwortung und auch mit dem, was es ist, nämlich dass es ja ein Geschenk ist, eine Gabe, eine Gnade ist, was wir ja anders als Tiere nicht nur zur als Trieb haben, sondern auch für andere Sachen nutzen. Ich meine, klar, ein Tier weiß auch, dass wenn es das macht, wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob es das weiß. Weiß wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht, ob es das weiß. Jedenfalls, wir Menschen wissen es.
Die meisten Tiere haben keine Fähigkeit, nach vorne zu denken, also sprich biografische Fähigkeit in die Zukunft hinein.
Dass ich, wenn ich jetzt den nehme, dann schwanger werde.
Ja, genau.
Nee. Auf jeden Fall haben wir als Menschen das ja, aber wir haben nicht nur Instinkt und Trieb, sondern wir können ja denken. Und diese Fähigkeit und diese Gabe, dass man die auch in der Sexualität doch mal benutzt, dass man denken kann und nicht nur seinen Trieben folgt und nicht nur seiner Lust folgt, sondern dass es mit Verantwortung und der Idee, dass daraus Nachkommen entstehen, verknüpft, wieder verknüpft und nicht sagt, ich kann einfach ein Kondom nehmen oder ich nehme halt einfach die Pille und dann kann ich, wenn ich Bock habe, sondern dass du dich auch mal selbst kontrollierst. Das ist ja auch eine Form der Selbstregulation, dass du einfach mal lernst, dein ich habe jetzt Bock zu kontrollieren, denn nee, geht jetzt nicht, als Mann und als Frau. Klar wäre es schöner, als Frau die Woche zu nutzen, wo man auch libidotechnisch ganz weit oben angesiedelt ist. Aber gerade das ist vielleicht auch das, wo Gott einfach denkt, ja, du sollst dich ja aber hinschenken. Und hinschenken ist ja schwerer, wenn ich gerade nicht so Bock habe, als wenn es in der Woche ist, wo es halt sowieso alles ja easy peasy wäre.
Mhm.
Und auch als Mann, dass du dich auch selbst zügelst und kontrollierst und weißt, okay, in der Woche geht jetzt nicht, ist, glaube ich, auch für viele Paare eigentlich was Schönes. Also es ist quasi beides. Es ist einmal Herausforderung, weil du dich ja damit beschäftigen musst. Dann ist es nicht mal so und jetzt haben wir Bock und jetzt geht's los, sondern oh nee, geht heute nicht, wenn du in den Kalender guckst. Und dass du dann dich aber mehr aufeinander freust, wenn du das nicht immer verfügbar hast.
Genau, also Genuss kommt auch von Askese, ne?
Ja.
Aber man muss natürlich sagen, das ist schon, wie du sagst, das ist eine Herausforderung. Ich denke halt, dass auch die große Angst in der Sexualität ist wirklich, dass der andere halt anders ist. Also das hört sich jetzt so philosophisch an, aber es ist eigentlich ganz einfach. Man lernt irgendwann seine eigene Sexualität kennen, und wenn jetzt ein Mann dann und ein Mann, dann ist es ähnlich gestrickte Sexualität. Ein Mann und eine Frau oder eine Frau und ein Mann, dann ist, oder eine Frau und Frau ist auch ähnlich gestrickt, aber eine Frau und Mann ist einfach unterschiedliche Formen der Sexualität. Und dann ist eigentlich der Gedanke dahinter, glaube ich, so hat sich Gott zumindest gedacht, dass Andersartigkeit uns anzieht. Also sprich, dass es ein Abenteuer ist, ja. Man kann jetzt über diese alten Geschichten von Eroberung und sozusagen, das ist ja ganz oft diese Thematik, die Frau als Burg, die erobert werden will, sich zurückzieht, die Türen schließt und dann das Bitten, das dahinter steckt natürlich, das kann man als antiquiert wegtun, aber was dahinter steckt, ist die Erfahrung, dass Liebe ein Abenteuer ist und dass es ganz, ganz viel mit Locken, mit Verstecken, mit Bitten, mit sich zurückziehen, mit herauslocken lassen und so weiter, sich zu tun hat und damit natürlich auch die Sexualität so gedacht ist, dass man den anderen immer besser kennenlernt, dass man sich dort auch gegenseitig besser kennenlernt. Und das hat natürlich, das ist ein irrer Angstfaktor auch, glaube ich, für Männer. Ja, also ja, ist für Männer ein Angstfaktor, weil natürlich du denkst, liefern zu müssen oder vielleicht auch liefern kannst, keine Ahnung, aber bin ich wirklich bereit, mich auf die andere einzulassen? Bin ich bereit, wirklich auch zu erleben, was ihr gefällt? Und andersrum bin ich, das ist meistens leichter, sie zu erleben, was ihm gefällt, ja, und mich auch manchmal darauf einzulassen, wenn ich jetzt vielleicht gerade nicht 100% Lust habe, sondern mich auch dann locken zu lassen und vielleicht auch eher dann schon so sensibel zu sein, einfach ihr dann die Zeit zu geben, ja. Und diese ganzen Sachen ist natürlich ein Riesenabenteuer und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es komplex ist, aber es ist einfach ein Abenteuer. Vielleicht sind Abenteuer auch relativ einfach, aber sie sind ein Abenteuer. Es braucht Zeit, es braucht sich aufeinander einzulassen, es braucht einfach gegenseitiges Kennenlernen und das ist nicht so einfach im Sinne von immer verfügbar. Ja? Und deswegen gibt es auch keine einfachen Lösungen, aber die suggeriert uns die Verhütung. Ja. Ja. Und deswegen, ich muss ja ganz ehrlicherweise sagen, ich rede nicht so einfach, weil ich nicht in einer Beziehung lebe, also nicht in einer sexuellen Beziehung. Und ich rede mich so einfach, weil ich natürlich jetzt aus der Seelsorge warte, über diese Sachen rede. Ich muss mal ehrlich sein, als ich im Alter, in der Jugend und so weiter war, da musst du natürlich sagen, ich will jetzt nicht immer so viel, das ist immer peinlich, wenn ein Mönch zu viel Preis gibt, aber man muss natürlich sagen, diese Ängste, die auch in der Sexualität sind, sondern genüge ich, ja, bin ich genug? Bin ich überhaupt fähig, dem anderen zu geben, was er verdient? Oder auch durch diese Hypersexualisierung, Pornografisierung kann ich abliefern, was die meisten Frauen überhaupt nicht juckt? Ja? Also quasi im Sinne von, das, was man da sieht, ist nicht das, was die Frau will. Also das, was man im Porno sieht, ist nicht das, was die Frau sucht und so weiter. Das ist schon klar, aber dann auch der Druck, der Peer-Pressure, dass dir dann Kumpels erzählen, so und so und so und hin und her. Und wo du dann sagst, will ich das überhaupt, aber muss ich und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt andauernd verhaspel, ich rede auch schon 2 Stunden. Aber es ist, glaube ich, mit Angst besetzt, weil es sich oft ganz schwer ist, sich wirklich auf den anderen einzulassen und sich gegenseitig aufeinander einzulassen. Und sich Zeit zu nehmen. Viele sind sehr, sehr schnell mit diesen Sachen. Aber stell mal vor, wie lange es dann oft dauert, wenn man jemanden kennenlernt, das erste Mal, also gerade das erste Verliebtsein und dann der erste Kuss. Man erinnert sich daran, es sind ja so Sachen, oder das erste Mal Händchen halten, das erste Mal Ding und so. Und diese Sachen, dieses wirkliche Zeit lassen sich, ja. Und beim Thema Sexualität ist dann auch oft so viel Druck drin und so viel Angst und Sorge, anstatt sich da auch einfach die Zeit zu lassen und einfach dieses Abenteuer so einzugehen mit der Komplexität, mit der es eingegangen werden muss. Ja.
Und nicht das einfach immer so als schnell Schuss. ja, dass es einfach nicht der Anfang sein sollte. Also leider ist es ja oft so, dass in den heutigen Beziehungen oft, das ist der Start. Du hast dich irgendwo in der Disco kennengelernt oder in irgendwelcher Club, Bar, was weiß ich, oder auf Tinder. Und das ist das Erste, was du miteinander verbindest und nicht mehr diese Kennenlernphasen ohne Sex oder ohne irgendwie Körperlichkeit, die sind schon Seltenheit, weil es leider irgendwie so umgeschwappt ist, dass das ja das Wichtigste ist, dass das andere miteinander passt. Aber dass das gar nicht das Ausschlaggebende ist, ist leider in vielen Kennenlernbeziehungen schon nicht mehr so, weil in den Köpfen drin ist, dass das, also weil es einfach verschoben ist, dass Sex gleich Liebe und Körperlichkeit und Lusterfüllung erstmal wichtiger ist als ich will. Und das ist auch ganz oft, glaube ich, in den Köpfen der Frauen so drin ist, dass die denken, ja, wenn ich nicht mit dem schlafe, dann findet er mich doof. Also wenn ich nicht sofort auch zeige, ich bin ja ganz cool mit dem Thema und ich, das ist einfach ein Umdenken wieder sein muss. Also es wurde einfach von, das ist was Heiliges, was Schönes, was Zartes zu, ja, nimm doch, weil das so, weiß nicht, weil das irgendwie uncool geworden ist oder so, glaube ich, oder in den Köpfen drin ist, dass du musst dich ja hingeben und du musst ja mit jedem und dann ansonsten bist du ja prüde oder ansonsten bist du ja, keine Ahnung, nichts wert oder was auch immer oder dann will er dich nicht oder was, das ist in den Köpfen drin und es muss einfach wieder rein, das ist was Heiliges, was nur meinem Mann gehört oder meinem Partner und nicht jedem, ja.
Ja, das stimmt.
Und dann ist auch Verhütung ja viel einfacher. Weil wenn es nur einem Partner gehört, dann ist egal. Wir haben übrigens nur über Kondom und Pille. Es gehören dazu alle Verhütungstechniken, Diaphragma und Spirale und keine Ahnung, was da noch für Pflaster und Spritzen und Zeug. Alle diese Verhütungsmittel sind nicht erlaubt im katholischen, ne? Mhm. Ja, wollte ich nochmal zusammenfassen.
Naja, warum ich vorhin eigentlich mit dem Thema mit der Angst angefangen habe, ist, weil wir gar nicht sprachfähig sind, also ich zumindest als Mann war nicht sprachfähig über diese Sachen. Also ich habe mich stundenlang mit einer Freundin über, also ich war so ein Typ, die kann mich stundenlang unterhalten, habe ich auch gemacht, aber du würdest ja nie darüber reden und sagen, hey, ich habe da, weißt du, was ich meine?
Ja. Redest ja nicht darüber, gefällt dir das eigentlich oder findest du das gut oder was auch immer.
Aber es wäre sau wichtig eigentlich, ich will da jetzt nicht
jemanden. Also vielleicht erst recht nicht als Teenager oder als Jugendlicher erst recht nicht.
Ja, aber umso öfter du es ja nicht lernst, darüber zu sprechen, umso weniger wird es ja irgendwie dann, also es ist ganz schwierig in einer Beziehung dann dazu zu finden. Ich glaube halt, dass es wirklich wichtig wäre.
Ich glaube, dass viele Ehepaare, wo es gut läuft, schon darüber gesprochen haben oder auch darüber sprechen, glaube ich schon. Ich glaube, das ist noch peinlicher als Jugendlicher, weil du ja dann dich eh erst selbst entdeckst, deine Sexualität entdeckst. Und wenn du dann aber in einer Ehe bist, glaube ich, kannst du schon darüber sprechen.
Ja, hoffe
also, ich denke schon.
Muss immer nachfragen bei den Männern oder Frauen einkaufen.
Ja, mach mal. Freuen die sich bestimmt.
Ja.
Also, redet ihr eigentlich? Ich habe die Lösung für euch. Wenn es nicht läuft, redet einfach miteinander. Ja, aber es ist ja tatsächlich die Lösung. Wenn es nicht läuft, egal was, in einer Ehe, redet miteinander. Redet Klartext, sagt, was eure Bedürfnisse sind, im Sexuellen, im Persönlichen, in allem. Das ist ja die Lösung für alles.
Ja.
Ja,
eigentlich.
Sag ich doch.
Text. Ist alles einfach.
alles ganz alles einfach. Darüber. Eigentlich ist alles ganz einfach. Nur miteinander reden, kein Scham voneinander haben, weil das ist natürlich, was ist, also gerade glaube ich auch als Mann.
Gesunde Scham ist ganz gut, aber
in der Ehe dich voneinander schämen.
Na, Scham heißt ja das Heilige schützen. Schämen, das ist im Deutschen halt leider Gottes, dass du diese, es gibt gute Scham und es gibt falsche Scham. Also dass du eine gute Scham ist, dass du dir was anziehst und nicht draußen
nackt rumrennst. Ich meine ja in der Ehe, dass du da einfach auch Sachen vor den anderen legst.
Genau, manchen Bereichen verliert man die Scham, aber manche Sachen sind immer noch schambehaftet, definitiv. Also es gibt kein plattes, vor dem anderen wie ein offenes Buch liegen. Nee. Gerade eben. Und das ist ja, dass Sachen immer noch als heilig oder als sensibel sind, ist eine Form der Scham und eine Form der guten Scham.
Ja.
Aber du hast schon recht, die in einem ja, das kann man ja, das ist ein altes Wort, aber die schamhaft auszudrücken. Also ist was anderes, wenn du unschamhaft, wenn du sagst, hey Alter, ja, lass mal hier und das war schön, das ist unschamhaft, ja. Aber wenn du sagst, auch so ein bisschen hinterdrückst, Schatz, pass auf, so und so und hey und ja, aber ja. Weißt du, und das ist ja immer noch mit Scham behaftet in gewisser Weise.
So, das
aber
darf es der andere ist, ja auch ruhig merken, genau, dass es unangenehm
genau,
ist.
Genau. Ja. Und das ist wichtig. Aber ich meine, das Ganze ist halt, glaube ich, kein einfaches Thema in dem Sinne, dass man sagt, okay, hier ist die kirchliche Moral, friss, aber auch nicht hier ist das, was unsere Gesellschaft sagt, ist alles super, alles normal, weil die Wahrheit liegt bekanntlich in der Mitte. Quatsch, sie liegt auf Seiten der Kirche, aber das war in dem Fall die Mitte. Weil die Kirche sagt, ist verboten, Punkt, aber pass auf, natürlich ist der Mensch nicht für die Moral da, sondern die Moral für den Mensch, damit du Gott erlebst. Und lebst und liebst. Und
ja. Und ja, du kannst dabei ganz viel falsch machen, oder falsch nicht, aber du kannst ganz oft in Sünde verfallen oder in Sachen machen, die eben dann nicht so der Moral der Kirche und deiner eigenen hoffentlich auch entsprechen.
Nur eine gute Sache.
Ne?
Ja, aber dann?
Sag. Ja, dann gehst du halt beichten.
Genau. Das,
und dann das gehst du, denkst du drüber nach, war das jetzt gut oder nein? Und wenn du da gemerkt hast, okay, das war schlecht, dafür ist es ja da. Also es ist ja nicht dafür da, dass du nie wieder was falsch machst, sondern dass du merkst, das war falsch.
Aber das darf jetzt natürlich nicht so klingen, dass man sagt, ja, mach einfach und beichte. Nee,
meine ich ja. Du sollst umdenken, du sollst lernen, okay, das war nicht gut und scheiße, aber war jetzt über uns gekommen. Kann passieren, will ich jetzt gar nicht sagen,
genau. Passiert jedem. Aber diese Frage habe ich öfters auch dann, ja, aber wie kann ich dann überbeichten, weil ich bereue es ja nicht. Dann sage ich, was bereust du denn darin? Ja, wenn ich mit meiner Freundin da zum Beispiel schlafe und hin und her. Ja, dann sage ich, was musst du denn daran bereuen? Dass sich's gut angefühlt hat? Nee. Ja, dass ihr einander liebt? Nee. Aber du musst vielleicht bereuen, dass du gesagt hast, eigentlich wäre es besser, wir hätten vorher geheiratet. Genau, ja. Weil ich will es ja eh heiraten. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Oder wenn er sagt, okay, wir haben jetzt die natürliche Empfängnisregelung, wir haben das Kondom genommen. Ja, na ehrlich. Wenn ich dann sagen kann, okay, wir haben es bereut im Nachhinein, es war zwar wunderschön, aber wir haben es bereut, dass wir gesagt haben, eigentlich hätten wir mal die Wochen warten können, eigentlich war es nicht gut.
Nächste Woche auch schön gewesen.
Genau. Und dann bereue doch das daran. Weil was musst du bereuen? Du musst
natürlich
nicht bereuen.
Natürlich nicht den Akt an sich, wenn es dir dann Spaß gemacht hat, sagst du nicht, oh ja, war schön, aber war jetzt doch doof.
Genau. Nee, wenn du eine platte nicht. Sushi isst, musst du ja die Sushi nicht bereuen, sondern du musst die Menge der Sushi bereuen, zum Beispiel. Ja. Das ist so, also, dass du zu viele reingestopft hast. Das ist halt einfach wichtig, ja. Und dann das auch beim Thema Selbstbefriedigung und so, wenn er dann nicht sagt, ja, aber ich schaff's ja eh nicht. Dann sag ich, versuch's doch mal, lass doch mal die Pornografie weg zuerst und versuch's doch mal und wenn du es nicht schaffst, dann geh beichten, ja, und dann versuch's wieder und so weiter. Also und das ist auch beim Thema, bei diesen Themen so, wenn wir das von der Sünde her denken, ist immer Quatsch. Wir müssen es immer von der Beziehung zueinander und zu Gott her denken. Ja, das ist ein schöner Schluss.
Schöner, sehr schöner Schluss.
Sondern Schlusssatz. Alles schmeckt besser aus der Mönchstasse.
Bei mir ist sogar noch was drin.
Ihr Lieben, im Osten was Neues, die neuen Tassen jetzt. Es gibt auch Hoodies, coole Hoodies. Und Mützen. Ich hole mal ein Hoodie hier. Aber ich sag euch natürlich, die schauen bei anderen Köpfen, ich kann ja nicht dir so einen Glühskopf haben wie
bei
ich.
Bei anderen Köpfen sehen die viel besser
zum Beispiel bei Linda.
Aus. Ja, bei mir sehen die richtig gut aus.
Nee, bei dir schaut es auch schlimm aus.
Gar nicht,
aber es gibt Leute,
voll gut aus.
Ja, wenn es Funk sieht. Aber hier, Leute.
Aber die Hoodies, Leute.
Die Hoodies, via monastica.com, die Hoodies sind richtig fresh hier mit unserem Logo. Schön einkaufen, ihr Lieben. Gott liebt euch. Alles Gute.
Wir beten noch zum
Abschluss. Wir beten noch zum Schluss.
Für alle, die auch da schon mal
ein Hoodie kaufen.
Alle anderen müssen ein Hoodie kaufen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Vater, wir danken dir für das Geschenk der Sexualität und der Fruchtbarkeit. Ich danke dir auch einfach mal für die Fruchtbarkeit, dass Mann und Frau Kinder bekommen können. Dass diese Kinder zwar manchmal nervig sind, aber vor allem neue Geschöpfe, geliebte Geschöpfe Gottes. Und dass du da unglaublich Freude dran hast, dass wir mitschöpfen dürfen, dass die einzigartig sind, dass jeder ein Geschenk ist, der eine uns so bereichert, der andere so. Ich danke dir dafür und ich bitte dich, dass unsere Gesellschaft das wieder neu erleben und einfach schätzen darf und lieben darf, dass du Fruchtbarkeit schenkst. So segne euch der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Jetzt.
Gott liebt euch. Kauft nur die.